Jetzt sind alle versorgt. Ist das Mikrofon eingeschaltet? Ja. 1, 2 ist eingeschaltet. Dankeschön. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Thema unseres Predigttextes heute Morgen, das scheint hochaktuell aus den Nachrichten zu kommen, wie ein Finanzminister seine Schulden los wird. Das ist unser Thema heute Morgen. Wenn der deutsche Finanzminister hören würde, worüber wir heute predigen, würde er möglicherweise die Ohren spitzen. Das wüsste er auch gern. Denn das ist ja eines seiner großen Probleme. Wie lassen sich Schuldenberge in den Staatsfinanzen abbauen, damit die Lasten nicht einfach auf die nächsten Generationen übertragen und an diese weitergegeben werden. Angesichts der aktuellen Krise am Geldmarkt und an den Börsen scheint dieses Ziel in unendliche Ferne zu rücken. Man wollte ja mal bis 2010 einen ausgeglichenen Staatshaushalt haben, aber davon ist schon kaum mehr die Rede. Finanzminister haben einen schweren Stand in diesen Wochen. Macht und Ohnmacht liegen dicht beieinander. Das Geld ist immer zu knapp. Sie sollen nüchterne Rechner sein, Meister der Zahlen. Ja, gewiss. Sie müssen den Überblick behalten in turbulenten Zeiten. Von Finanzministern erwartet man ein hohes Maß an Rationalität, an Vernünftigkeit. Und wie gesagt, ein Finanzminister weiß, was Schulden sind. Und wie Schulden zum Schuldenberg anwachsen können, wenn man kein Mittel gegen sie findet. In unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte begegnen wir heute einem Finanzminister. Und zwar ausgerechnet aus Afrika. Lukas beschreibt ihn, Vers 27, Sie haben das vor sich, als einen Mann aus Äthiopien, einen Kämmerer und Mächtigen am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, also ihre Finanzen, ihr Budget, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und man fragt sich natürlich, was sucht ein Finanzminister aus Äthiopien im Tempel von Jerusalem? Äthiopien, das war damals nicht identisch mit den heutigen Grenzen, sondern das bezeichnete das Gebiet allgemein südlich von Ägypten, am Oberlauf des Nil. Man könnte vielleicht sagen, es ist heute so das Gebiet des Sudan. Im Wesentlichen mit der Hauptstadt Khartoum. Die Regierungsmacht lag häufig in den Händen der Mütter der Könige. Da hatten also oft die Frauen die Macht. Und sie trugen dann den Titel Kandake. Kandake ist nicht ein Eigenname für eine bestimmte Königin, sondern ein Titel wie Cäsar oder Pharao und so auch dieser Königinmütter, die den Titel Kandake in der Regel trugen. Und diese Äthiopier, auch Nubier genannt, hatten eine dunkle Hautfarbe. Also, wir fragen nochmal, was sucht ein Schatzmeister aus dem Sudan im Tempel der Juden? Hier steht, er will anbeten in Vers 27. Er kam, um anzubeten in Jerusalem. Er suchte offensichtlich den Gott der Hebräer. Er hatte irgendwie gehört, dass der Gott der Juden ein Herz für alle Völker hat. Und so macht sich dieser Farbige auf die Reise, nimmt sich einen Sonderurlaub bei seiner Chefin, weil ihn irgendwas oder irgendjemand wie an einem unsichtbaren Seil nach Jerusalem zieht. Und diese Reise soll sein Leben verändern, und zwar nachhaltig verändern. Lukas hat das für uns protokolliert in einer Kurzfassung, weil wir in Europa bei diesem afrikanischen Politiker miterleben können, was eine echte Bekehrung zum lebendigen Gott ist. Das können wir hier sehen. Letzten Sonntag hatten wir einen ganz anderen Typen kennengelernt, den Zauberer Simon. Da hatten wir gesehen, was eine Scheinbekehrung ist. Die Leute glaubten, er sei Christ geworden. Er selbst glaubt das wahrscheinlich auch. Aber schon bald erwies sich das als eine traurige Täuschung. Dieser Simon zeigte sich als ein Mitläufer. Das kam dann sehr bald raus. Und das gibt es ja bis heute, diese schreckliche Selbsttäuschung, dass sich jemand für einen Christen hält und auch von anderen für einen Christen gehalten wird, obwohl er gar nicht wirklich zu Jesus gehört. Und bei Simon hatten wir typische Kennzeichen dieses Mitläufers gesehen, dass er viel zu harmlos denkt. Über das Wort Gottes letztlich. Zu harmlos über die Heiligkeit Gottes. Über seinen eigenen schlimmen, sündigen Zustand. Zu harmlos über das, was Bekehrung eigentlich bedeutet. Nämlich zugeben, dass ich vor Gott verloren bin. Zu harmlos über das Gericht Gottes. Das hatten wir bei Simon gesehen. Alles viel zu harmlos. Und im Gegensatz zu dieser Scheinbekehrung des Simon zeigt uns Lukas nun in unserem Text an dem Finanzminister, was eine richtige Bekehrung ist. Und darum lautet das vollständige Thema eigentlich, wie ein Finanzminister seine Schulden los wird. Merkmale einer richtigen Bekehrung ist der Untertitel. Merkmale einer richtigen Bekehrung. Und das erste Merkmal, was wir hier sehen, ist die richtige Vorbereitung, nämlich durch Gott. Erstens die richtige Vorbereitung. Und die erfolgt durch Gott. In Samaria herrscht Aufbruchstimmung, es gibt viele echte Bekehrungen. Wir haben in Vers 8 gelesen, Kapitel 8, Vers 8, es entstand eine große Freude in dieser Stadt. In Vers 12, als sie den Predigten des Philippus von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen, Männer und Frauen. Das alles passiert dort. Zwei der führenden Apostel reisen von Jerusalem an, um die evangelisierenden Christen in Samarien zu unterstützen, um den Aufbau der Gemeinde dort zu begleiten, zu fördern. Und sie bleiben eine Zeit und dann reisen sie wieder ab. Und da beginnt unser Text im Vers 25. Als sie nun das Wort des Herrn, also die Apostel, bezeugt und geredet hatten, kehrten sie wieder um nach Jerusalem und predigten gewissermaßen unterwegs das Evangelium in den Dörfern Samariens. Also die sind nicht einfach nur auf kürzestem Wege nach Jerusalem zurückgekehrt, sondern sie haben die Gelegenheit unterwegs genutzt, um gleich noch zu evangelisieren in den Dörfern dort in Samarien. Haben ihre Zeit gut genutzt, die Apostel. Und Gott hat aber schon längst den afrikanischen Finanzminister im Blick. Und deshalb zieht er den Philippus von Samaria ab. Das lesen Sie hier in den Versen 26 bis 29. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und die öde ist. Also diese ist einsam. Da gab es noch eine einsame Nebenstraße gewissermaßen. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher den ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Philippus wird also plötzlich nach Gaza beordert. Gaza lag ganz im Südwesten Israels, die südlichste Stadt im früheren Philisterland. Es führte eine Straße von etwa 90 Kilometer Länge von Jerusalem runter nach Gaza, erst ins Bergland, nach Hebron und dann gen Westen in die Ebene, bis man eben nach Gaza kam. Und das war gewissermaßen dann auch das Tor nach Ägypten und zum afrikanischen Kontinent. Das war die Straße. Und im Gebiet von Gaza gab es, ich sagte es schon, wahrscheinlich so eine kleine Nebenstrecke, die etwas ruhiger war. Sehen wir hier am Ende von Vers 26. Und auf diese Nebenstrecke wird Philippus von Gott geleitet und darum ist er dann auch zur Stelle, als der Tross des Finanzministers diesen Weg kreuzt. Die Apostelgeschichte zeigt also, wie Gott den Evangelisten auf diese Situation genau vorbereitet und wie Philippus sich darauf einlässt und gehorcht. Er gehorcht. Er sagt nicht, ach Herr, hier in Samarien bin ich jetzt dringender gebraucht. Im Norden von Jerusalem. Hier ist doch jetzt Erweckung. Hier muss ich doch jetzt Seelsorge üben und predigen und lehren. Was ziehst du mich denn ab da in die Öde von Gaza? Das passt doch nicht deine Planung, Gott. Aber Gott bereitet das alles vor. Und Philippus lässt sich darauf ein. Er nimmt diese knapp 100 Kilometer von Samarien nach Gaza unter seine Füße, um bereit zu sein, dort, wo Gott ihn braucht. Und schauen Sie, auch uns bereitet Gott immer wieder auf solche Situationen vor. Nicht immer so spektakulär wie damals. Das war eine besondere Zeit damals, wo auch die Apostel noch lebten, wo Gott die Bibel noch nicht abgeschlossen seinen Leuten gegeben hatte, wo Gott noch auf übernatürliche, sichtbare, hörbare Weise besonders eingegriffen hat. Aber uns leitet er oft dadurch, dass er die Umstände so lenkt, dass wir an bestimmte Orte kommen. Oder dass er uns im Gewissen an etwas erinnert. Letzten Dienstag hatten wir in Süddeutschland einige Erledigungen zu machen. Und meine Frau hat gesagt, Mensch, lass uns noch diese eine alte Dame besuchen. Das ist wichtig. Und wir haben gesagt, gut, mal sehen, wie wir es schaffen. Wir müssten unsere ganzen Erledigungen ja erst hinter uns bringen. Es wurde spät. Wir hatten noch eine lange Reise vor uns, eine lange Heimfahrt. Und dann sind wir trotzdem noch in die Straße gefahren, in der das kleine Häuschen stand, in dem diese Frau lebt. Und ich habe schon gehofft, hoffentlich macht es nicht auf. Aber meine Frau hat nicht locker gelassen. Es machte beim Klingeln tatsächlich keine auf. Dann ist meine Frau nochmal um das Haus herum und hat einen Lichtschein gesehen und hat ans Fenster geklopft. Und tja, dann hat sie doch aufgemacht. Ne? Und als wir reinkamen, begann sie dann sofort zu erzählen. Heute waren Zeugen Jehovas da. Stellt euch vor, was die gesagt haben. Glaubt ihr wirklich, dass es einen Teufel gibt? Und wie ist denn das? Wird man denn, wenn man stirbt, dann irgendwie lebendig oder ist dann nicht alles aus? Und plötzlich hatten wir die Möglichkeit, ihr das Evangelium zu sagen. Und sie war offen in einer Weise, wie sie bei früheren Gelegenheiten nie offen gewesen war. Wir hatten natürlich schon immer versucht, ihr Schriften zu geben und das eine oder andere zu probieren. Aber wir hatten den Eindruck, dieses war ein vorbereiteter Moment. Und Gott hatte nicht nur uns vorbereitet, hinzugehen, sondern Gott hat auch sie vorbereitet. Nämlich durch diesen Besuch der Zeugen Jehovas am selben Tage waren all die Fragen aufgebrochen nach Ewigkeit, nach Jesus Christus. All die Fragen aufgebrochen, auf die sie nun von uns Antworten erwartete. Es war eine vorbereitete Situation und wir konnten dann noch mit ihr beten und wir sind guter Zuversicht, dass der Herr seinen Weg weiter mit ihr gehen wird. So ähnlich ist es beim Finanzminister. Gott hat nicht nur Philippus auf diese Situation vorbereitet, sondern auch den suchenden Afrikaner. Und wie hat Gott das gemacht? Das wollen wir nochmal in Vers 27 sehen. Und er stand auf und ging hin und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Könige von Äthiopien, welche ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen. Was war das für ein Mensch, dieser Finanzminister? Es ist nicht ganz klar. Manche nehmen an, dass er vielleicht ein Proselyt war, also ein Heide, der zum Judentum richtig übergetreten war. In Alexandria, also in Ägypten, da gab es eine große jüdische Kolonie, die hatte möglicherweise im Sudan missioniert. Das wäre denkbar. Vielleicht hatte er dadurch den Anstoß bekommen, nun auch den Tempel aufzusuchen in Jerusalem. Aber andere halten diesen Finanzminister einfach für einen Heiden, der in seinem Gewissen angerührt war und auf der Suche nach der Wahrheit. Das ist auch fast wahrscheinlich. Wir werden gleich noch sehen, warum. Und dabei war er möglicherweise mit Juden ins Gespräch gekommen und die hatten ihm vom Tempel in Jerusalem erzählt. Und das hatte noch weitere Nahrung gegeben für seine Sehnsucht nach Gott. Für sein Hunger nach der Wahrheit. Noch mehr zu sehen, noch mehr zu begreifen, noch mehr kennenzulernen. Und was wir über ihn wissen, ist, dass er ein Eunuch war. Verstehen Sie, wo hier das Wort Kämmerer steht im Vers 27, da heißt es im griechischen Urtext Eunuchos. Das gab es häufiger in jener Zeit. Die waren durch Kastration zeugungsunfähig gemacht worden, die Eunuchen. Das hatte teilweise auch eine religiöse Bedeutung in manchen Kulturen. Und es war damals auf keinen Fall karriereschädigend. Das müssen wir sagen. Es war keinesfalls karriereschädigend. Oft hatten diese Eunuchen ganz besondere Ämter in der Verwaltung, bei hohen Herrschaften als Erzieher. So ein Mann war das. Und weil er ein Eunuch war, war er wahrscheinlich kein echter jüdischer Proselyt, denn Eunuchen wurden nicht aufgenommen in die jüdische Gemeinschaft und durften sich auch nicht jüdisch taufen lassen. Und doch hat der lebendige Gott sich schon längst auf die Suche nach diesem Eunuchen gemacht, um ihn auf seine Bekehrung vorzubereiten. Er kam nach Jerusalem und schauen Sie, was steht dann hier in Vers 28. Er zog wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Als wir den Mann kennenlernen, befindet er sich also schon auf dem Rückweg von Jerusalem nach Afrika. Hier steht, er zog wieder heim. Immerhin hält er einen Bibeltext in seinen Händen, die Jesaja-Rolle. Aber er hat wahrscheinlich, aus dieser Jesaja-Rolle hat Bruder Nordzig eben auch vorgelesen, aber er hat höchstwahrscheinlich auch eine traurige, eine frustrierende Erfahrung hinter sich, dieser Mann. Überlegen Sie mal, als Heiden werden die den nicht in den Tempel reingelassen haben. Über dem Innenbereich des Tempels stand eine Warntafel. Heiden ist der Zutritt zum Innenbereich bei Todesstrafe strengstens verboten. Das galt auch für diesen Finanzminister. Und dann gab es noch eine Mauer, die ihn von der Tempelgemeinde trennte, die es ihm sogar unmöglich machte, jemals ein echter Proselyt, ein echter zum Judentum bekehrter Heide zu werden. Und das war seine Biografie als Eunuch. Im 5. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 2, da stand der Schlüsselvers. Der Schlüsselvers, der sein Schicksal besiegelte. Und auf diesen Schlüsselvers hatte man ihn wahrscheinlich hingewiesen. Wissen Sie, was da steht? In 5. Mose 23 steht, kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Punktum. 5. Mose 23, Vers 2. Kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Jetzt stellen Sie sich die Situation dieses Mannes vor. Die haben gesagt, für dich ist kein Platz hier, wenn du so einer bist. Und er hatte dann wahrscheinlich gefragt, ja, aber gibt es denn gar keine Hoffnung für mich, irgendwie an diesen Gott heranzukommen? Und vielleicht hatte sich ein bibelkundiger Gesprächspartner dann doch noch erinnert. Und er hatte sich erinnert an den Propheten Jesaja. Denn dann bei dem Propheten Jesaja, da gab es eine Stelle, die redete von Leuten wie diesem Eunuchen. In Jesaja 55, Vers 3, da heißt es, und der Verschnittene, also der Kastrierte, soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Also ich habe keine Chance. Denn so spricht der Herr. Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen und tun, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich einen ewigen Namen geben, der nicht vergehen soll. Das heißt, hier wird plötzlich eine Tür geöffnet für diese Leute. Und Gott sagt, wenn die mich trotzdem suchen, dann will ich einen Weg schaffen, dass sie zu mir kommen können. Diese, die eigentlich ausgeschlossen sind, weil sie kultisch nicht rein sind. Gott öffnet Wege für jeden, der ihn sucht. Egal wie die Vergangenheit aussieht, egal wie die Biografie gelaufen ist, Gott öffnet Türen. Und das hat er hier in Jesaja 55 deutlich gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass der Finanzminister dann gesagt hat, ich muss dieses Jesaja-Buch haben, diese Jesaja-Rolle, ich muss das schwarz auf weiß lesen. Wo kann ich das nachlesen? Dass es einen Weg für mich gibt, eine Hoffnung, eine Aussicht, doch zu Gott zu finden. Und dann hat er es irgendwie hingekriegt, dass er diese Jesaja-Rolle kaufen konnte und dass er das lesen konnte. Das war, verstehen Sie, das war wie Musik in seinen Ohren, Jesaja 56. Und der Verschnittene soll nicht sagen, ich bin wie ein dürrer Baum. Sehen Sie, wie Gott diesen Mann vorbereitet. Und dann sitzt er wieder in seiner Kutsche und fährt nach Hause. Die Jesaja-Schriftstelle in den Händen und er liest das Wort Gottes. Und er liest es wahrscheinlich halblaut, wie das damals üblich war. Dass man so laut, memorierend vor sich hingelesen hat. Das war nicht selten. Oder er lässt es sich vielleicht durch einen Diener, durch einen Sekretär vorlesen. Wäre auch denkbar. Und ausgerechnet jenes alttestamentliche Buch kriegt er in die Hände, in dem das Evangelium besonders deutlich vorgeschaltet ist. Man hat Jesaja auch den Evangelisten des Alten Testaments genannt. Schauen Sie, wie Gott alles vorbereitet. Und in dem Moment führt Gott dann die Wege dieser beiden Männer zusammen. Philippus und der Finanzminister. Dort auf dem ruhigen Wegstreifen nach Gaza. Und Gott hat sie beide präpariert. Gott hat sie beide auf diesen Moment hin vorbereitet und dorthin an diese Stelle geführt. Und dann heißt es hier in Vers 29, der Geist, also der Heilige Geist sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Und da lief Philippus hin und hörte, dass er, also der Kämmerer, den Propheten Jesaja las. Wie erstaunlich hat Gott alles vorbereitet. Schauen Sie, jede Bekehrung ist Gottes Handarbeit. Und darum gibt es auch kein starres System. Keine Methode, wie man Bekehrung herbeiführen könnte. Darum gibt es nicht ein Schema F, das bei jedem in gleicher Weise ablaufen müsste. Gott macht Handarbeit. mit jedem seiner Kinder, das er zu sich zieht. Und diese wunderbare Handarbeit sehen wir auch hier. Wenn Gott seine Hand auf sie legt, dann bereitet er sie richtig auf ihre Bekehrung vor. Wir merken das oft gar nicht, diese Wege, die Gott erst geht und mit denen er gewissermaßen an unser Leben herankommt. Aber Gott hat seine Wege, Gott geht seine Wege. Und im Nachhinein bekennen wir dann, wie es ein Dichter so schön ausgedrückt hat, ich suchte Gott, doch später wurde mir klar, er war es, der mein Herz zum Suchen trieb. Er suchte mich. Nicht ich war der, der fand, o Retter wunderbar, gefunden wurde ich ganz durch dich. Gefunden wurde ich ganz durch dich. Er war es, der mein Herz zum Suchen trieb. Er suchte mich. Und das hätte auch der Finanzminister so sagen können. Der Herr hat mich vorbereitet. Er hat mein Herz zum Suchen getrieben, dort in Afrika. Er hat mir einen Hunger nach seiner Wahrheit ins Herz gegeben. Er hat mich suchen lassen. Und dann hat er mich nach Jerusalem zum Tempel gebracht. Und dann bin ich zwar auf etliche Mauern gestoßen, aber ich habe das Wort Gottes in die Hand gekriegt, den Propheten Jesaja. Und den durfte ich lesen und neue Hoffnung bekommen. Tja, und dann hat Gott dafür gesorgt, dass ich mit meinen Fragen nicht allein geblieben bin, wie diese alte Dame neulich am Dienstagabend, sondern auf dem Weg nach Gaza ausgerechnet lässt Gott mich diesem Philippus in die Arme laufen. So wird es der Finanzminister später erzählt haben. Und der Philippus hat mir dann erklärt und verkündigt, was ich noch wissen musste. Und damit stoßen wir auf ein zweites Merkmal, das zu einer richtigen Bekehrung gehört. Erstens die richtige Vorbereitung, zweitens die richtige Verkündigung. Zweitens die richtige Verkündigung. Die richtige Vorbereitung geschieht durch Gott, die richtige Verkündigung geschieht durch Gottes Boten. Und schauen Sie mal, Philippus findet hier wirklich einen genialen Einstieg. Er hört den da seine Jesaja-Rolle lesen und dann geht Philippus ganz mutig an diesen Wagen heran und er fragt ihn einfach, verstehst du auch, was du liest? Das war nicht so schwer, neben dem Wagen herzulaufen. Der ist wahrscheinlich von einem Ochsen gezogen worden. Also das war eher Zuckeltempo. Da konnte man sich noch ganz gut unterhalten. Da konnte man ganz gut auch hören, was der da so las. Und dann konnte man fragen. Und ich glaube, jetzt dämmert es dem Philippus, warum Gott ihn an diesen einsamen Ort geführt hat, an diesem Tag. Jetzt war dem Philippus alles klar, so wie uns alles klar war, als wir dann in dem Raum saßen und die Fragen auf uns herniederprasselten. Da war unser Platz und hier war Philippus Platz. Und er stellt diesem Mann genau die richtige Frage. Er sagt, verstehst du auch, was du liest? Merken Sie, die richtige Verkündigung zielt immer auf Verstehen. Auf Verstehen. Es geht nicht darum, dass wir dem anderen unsere Parolen eintrichtern. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Versatzstücke haben, die wir ihn nachreden lassen, damit wir einen Haken hinter seine Person machen können. Sondern es geht um Verstehen, nicht um Gehirnwäsche. Es geht nicht um Kadavergehorsam, ohne Nachdenken, sondern Gottes Wahrheit zielt bei uns auf Verstehen. Das ist Gottes Weg. Und schauen Sie, das ist ein typischer Unterschied zwischen einer Scheinbekehrung und einer richtigen Bekehrung. Der Scheinbekehrte kann in der Regel gar nicht genau sagen, warum er eigentlich Christ werden wollte. Da geht es oft so nach dem Motto, ich wusste gar nicht, wie mir geschah und die Stimmung war so gut und ich war so ergriffen und plötzlich war ich Christ und betete und wusste eigentlich gar nicht, warum. Und das wird dann oft noch als ein Beispiel für eine besonders wundersame Bekehrung dargestellt, dass der bekehrt ist, nicht mal weiß, warum und wie er sich bekehrt hat. Das ist nicht der Weg der Bibel, sondern Gottes Wort zielt auf Verstehen. Wenn Gott einen Menschen wirklich bekehrt, dann bringt er diesen Menschen dazu, dass der sein Evangelium versteht. So läuft es. Und zwar völlig unabhängig von dessen intellektuellen Voraussetzungen und dessen Bildungsstand. Spielt hier überhaupt keine Geige, ob einer Abi hat oder nicht mal die Schule abgeschlossen. Dieses Verstehen wirkt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist nicht angewiesen auf unseren IQ, auf unseren Intelligenzquotienten. Francis Schaeffer hat es mal so schön erzählt, dass er an ein und demselben Tage einen hochgebildeten Arzt und einen ganz einfachen Schweizer Landwirt zum Glauben an Jesus Christus führen durfte. Und er sagt, die Gespräche, die wir vorher geführt hatten, die waren teilweise sehr, sehr unterschiedlich verlaufen, über ganz unterschiedliche Themen auch und Fragestellungen. Aber als es dann um das Eigentliche ging, nämlich wer ist Jesus und was ist ein Christ, und wie kann ich Vergebung meiner Schuld bekommen? Sagte Francis Schaeffer, da war überhaupt kein Unterschied mehr. Da konnte ich zunächst im Gespräch mit dem einen und dann im Gespräch mit dem anderen nicht nur dieselben Gedanken sagen, sondern ich konnte sogar dieselben Worte gebrauchen, um ihnen die Antwort Gottes auf ihre Not zu verkünden. Hat der Gebildete oder der einfache Mensch erstmal seine Not erkannt? Sind komplizierte Worte überflüssig? Alles, was nun zu sagen ist, nämlich das Evangelium, das lässt sich in klaren Gedanken ausdrücken, unabhängig vom Bildungsstand derer, mit denen wir reden. Es geht ums Verstehen. Also man kann nicht sagen, der Intellektuelle muss verstehen, wenn er sich bekehren soll, und der Einfache, bei dem reicht es so. Nein, nein. Jeder soll verstehen und jeder kann verstehen, wenn Gott das schenkt, durch seinen Heiligen Geist. Das ganze Evangelium verstehen. Und so fragt Philippus, hier verstehst du, was du liest. Und dann gebraucht Gott eben die Verkündigung, um es verständlich zu machen. Und schauen Sie mal, es ist jetzt ganz spannend, wie der Kämmerer auf diese Frage reagiert. Verstehst du, was du liest? Der hat ja auch sagen können, ja, willst du mich beleidigen? Hier, ich bin gebildeter Finanzminister, ich werde schon so einen Text verstehen. Aber er reagiert anders. Schauen Sie, er sagt ganz demütig, wie kann ich verstehen, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Also er lädt ihn jetzt in seine Karre ein und dann fahren sie gemeinsam. Wir können uns das richtig vorstellen, wie sich zwei Köpfe über diese Bibelstelle senken, die da gerade aufgeschlagen ist. Das ist ein Abschnitt aus dem Text, den Bruder Nordzig uns eben vorgelesen hat, aus Jesaja 53. Der Inhalt aber der Schrift, Vers 32, war dieser: wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tat er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus diesem großen Kapitel. Ausgerechnet Jesaja 53 liest er gerade. Dieser Text wird oft am Karfreitag gelesen. Es ist die Prophetie, die den Kreuzestod Jesu so überdeutlich ankündigt. Deswegen hat Bruder Nordzig uns ja nach der Lesung eben nochmal darauf hingewiesen, das steht im Alten Testament, was Sie gerade gehört haben, nicht im Neuen. Und es ist diese Prophetie, auf die sich auch Johannes der Täufer dann beruft, als er zu Jesus sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das gekommen ist, um die Sünde der Welt wegzutragen. Das steht alles hier schon in Jesaja 53. Und der Finanzminister stellt jetzt eine interessante Frage in Vers 34. Er fragt nicht, was ist damit gemeint? Sondern er fragt, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Also, wen meint er eigentlich? Wer ist das? Und es wurde damals in Israel auch diskutiert. Ist damit Israel als Nation gemeint? Ist der leidende Prophet gemeint? Ist der Messias gemeint? Da gab es ganz unterschiedliche Theorien. Und das ist jetzt die Steilvorlage für Philippus. Und hier sehen wir, was zur richtigen Verkündigung gehört. Sie zielt auf Verstehen und sie gründet auf das Wort Gottes. Und so macht es Philippus hier. Das können Sie im Vers 35 nachlesen. Philippus aber tat seinen Mund auf. Das steht immer, wenn jemand etwas ganz Besonderes sagt. Jetzt kommt was ganz Besonderes Wichtiges. Natürlich tut jeder seinen Mund auf, wenn er redet. Aber hier wird es nochmal betont. Er tat seinen Mund auf. Achtung. Und er fing mit diesem Wort der Schrift an. Jesaja 53. Und predigte von Christus. Also, die richtige Verkündigung gründet auf dem Wort Gottes. Die richtige Verkündigung stützt sich nicht auf unsere Erlebnisse, auf unsere Meinung, auf unsere Eindrücke, sondern auf Gottes objektive Wahrheit. Darum geht es. Das ist die Autorität. Das bedeutet nicht, dass wir in jedem Fall, wenn wir ein evangelistisches Gespräch haben, die Bibel wörtlich zitieren müssen wie ein Mantra. Und nur wenn da irgendein Bibelvers eingebaut ist, dann kann es klappen. So nicht. Wir können Bibeltexte zitieren in evangelistischen Gesprächen, aber das ist keine Grundbedingung. Aber es bedeutet, gründet auf Gottes Wort die richtige Verkündigung, dass die Bibel der Maßstab ist, dass die Bibel den Inhalt unserer Botschaft vorgibt, dass die Bibel das Profil unserer Botschaft begründet und autorisiert und dass sie sagt, was wir zu sagen haben. Die richtige Verkündigung gründet auf dem Wort Gottes. Darauf beruht ihre Autorität. Persönliche Erfahrungen sind ganz schön, die können das noch illustrieren und unterstreichen, aber sie können nicht die Botschaft begründen. Und sie können sie auch nicht ausreichend füllen, wenn wir nur von unseren persönlichen Erlebnissen erzählen. Denn die richtige Verkündigung, und das ist noch ein dritter Aspekt, sie zielt auf Verstehen, sie gründet auf dem Wort Gottes und sie macht Jesus Christus groß. Die richtige Verkündigung macht Jesus Christus groß. Wie heißt es in Vers 35? Er fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm, Klammer auf, aufgrund dessen, Klammer zu, das Evangelium von Jesus. Die richtige Verkündigung macht Jesus groß. Und Jesaja 53 ist ein wunderbarer Ausgangspunkt, um von dort aus das ganze Evangelium und den ganzen Rettungsweg zu erklären, den der heilige Gott für uns Menschen vorgesehen hat. Und zwar gerade es jemandem zu erklären, der sich schon ein bisschen ins Alte Testament eingelesen hat, wie das bei diesem Mann der Fall war. Wir können es gut vorstellen, wie Philippus dann erklärt und argumentiert hat, wie er gesagt hat, all das, was hier steht, hat sich in Jesus erfüllt. Es ist noch gar nicht so lange her, es liegt noch gar nicht so lange zurück, da hat er so gelitten in seiner Passion. Und dann wurde er gekreuzigt und viele haben es gesehen. Und warum ist er gestorben? Er ist gestorben, Finanzminister, damit du deine persönlichen Schulden loswirst. Ich weiß nicht, wie es in deiner Staatskasse aussieht, aber Gott weiß, wie es in deiner Lebenskasse aussieht. Und in deiner Lebenskasse schreibst du rote Zahlen, weil du mit einer großen, offenen Schuld vor dem heiligen Gott stehst, wie jeder von uns. Und wenn du diese Schulden nicht loswirst zu Lebzeiten, dann wirst du mit dieser offenen Rechnung vor deinen Schöpfer treten. Und dann wird am Ende nur der ewige Knast, das ewige Verdammungsurteil, die ewige Hölle auf dich warten. Und deswegen hat er sein Lamm geschickt, das für dich leidet und seinen Hals hinhält und durchschneiden lässt. Deswegen hat er seinen Sohn in diese Welt geschickt, damit der die Strafe trug, die du und ich verdient hätten. Damit der die roten Zahlen in unserer Kasse umwandelt in schwarze Zahlen. Damit er all die Strafe auf sich nimmt, die wir niemals tragen könnten, die uns vernichten und verderben müsste auf ewig in der Hölle. So ähnlich wird Philippus ihm das erklärt haben. Und er wird gesagt haben, schau, ans Ende von Jesaja 53, da ist sogar die Auferstehung schon angedeutet. 750 Jahre bevor Jesus kommt, dass er in die Länge leben wird, dass er das Licht in Erfüllung sehen wird. Da ist schon die Auferstehung drin versteckt in Jesaja 53. Und so ist es geschehen. Er ist ja wirklich auferstanden von den Toten. Und es gibt viele Zeugen, die du noch befragen kannst, Finanzminister. Es ist alles wahr. Und überlege, die Perspektive, die sich auch für dich eröffnet in Jesaja 56, was du so gern gelesen hast, dass auch die Verschnittenen ins Haus Gottes kommen dürfen. Diese Perspektive ist nur möglich, Jesaja 56, weil davor Jesaja 53 steht. Weil davor von dem Gottesknecht die Rede ist, der Gottes eigener Sohn geworden ist und der ist gekommen, um alles zu bezahlen, was dich von Gott trennen könnte. Schauen Sie, und durch Jesus öffnet Gott die Tür. Das macht Philippus diesem Mann klar. Und das ist die Grundlage evangelistischer Verkündigung. Sie zielt auf Verstehen, sie gründet auf dem Wort Gottes und sie macht Jesus Christus groß. Und wenn Professor Gitt am Donnerstag an der Universität seinen Vortrag halten wird, dann wird er das ganz ähnlich machen. Das sehen Sie schon an seinem Vortrag, warum ich als Wissenschaftler der Bibel glaube. Also es zielt auf Verstehen als Wissenschaftler. Ich muss nicht erst meinen Verstand an der Garderobe abgeben, um der Bibel glauben zu können, sondern ich mache das im vollen Bewusstsein all dessen, was ich als Wissenschaftler auch sonst weiß. Es geht ums Verstehen. Und warum ich als Wissenschaftler wem glaube? Der Bibel. Die Verkündigung gründet auf dem Wort Gottes. Und wir werden bei Gitt am Donnerstag auch das Dritte sehen, wie er auf Verstehen zielt, wie er auf dem Wort Gottes gründet, wie es in seinem Thema auch steht und wie er von dort aus dann versuchen wird, Jesus Christus groß zu machen als den Retter. Das ist die Grundlage evangelistischer Verkündigung. Wo Menschen sich richtig bekehren sollen, da braucht es richtige Verkündigung. Natürlich ist das keine Garantie. Der Philippus hat auch richtig gepredigt und es kam trotzdem die Scheinbekehrung vom Simon dabei heraus. Auch richtige Verkündigung hat nicht nur echte Bekehrung zur Folge. Man kann sich auch bei einer richtigen Verkündigung falsch bekehren, wenn ich das so sagen darf. Und es geht auch umgekehrt. Gott kann auch falsche Verkündigung benutzen. Falsche Verkündigung, die falsch verstanden wird. Er gibt ja wieder richtige Verkündigung. Und Gott kann das in seiner Gnade auch wirken, dass man sogar aus einer ganz miserablen Predigt etwas heraushört, was der Prediger gar nicht gemeint hat. Was aber Gott gemeint hat. Und sich trotzdem bekehren, trotzdem Jesus finden. Das kann Gott alles machen in seiner Souveränität. Aber das ist Gottes Sache, wann er es macht und ob er es macht. Und wir haben den Auftrag treu und das heißt eben auch richtig zu predigen. Und schauen Sie, das gilt nicht nur für die professionellen Prediger, sondern das gilt für jeden Christen. Es ist ja so schön, das ist ja keine Massenveranstaltung hier in Gaza. In Samaria, da waren die Predigten im großen Rahmen. Aber hier ist es das Gespräch am Rande der Wüste auf der Nebenstrecke nach Gaza. Das ist persönliche Evangelisation, ganz typisch. Und daran sehen wir auch, jeder Christ kann auf diese Weise dem Herrn dienen. Und so kommt Gott dann auch mit diesem Finanzminister zum Ziel. Es geschieht das Wunder auf die richtige Vorbereitung Und die richtige Verkündigung folgen am Ende dann, und das ist unser letzter Punkt. Drittens, die richtigen Vertrauensschritte. Vers 36. Als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser, da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und dann kommt der Vers 37, der findet sich höchstwahrscheinlich nicht in den ältesten Manuskripten, aber er sagt trotzdem etwas Wahres aus. Deswegen habe ich ihn da auch mit abgedruckt. Philippus aber sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er beantwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Also wir sehen hier, wie er einen Vertrauensschritt nach dem anderen geht, dieser Kämmerer. Der erste Vertrauensschritt, er hatte Gottes Wort gelesen, in Vers 28, voller Hunger Gottes Wort gelesen. Der zweite Vertrauensschritt, er hatte um eine Erklärung gebeten. Und Gott hatte ihm zur Erklärung den Philippus geschickt, in Vers 31 und Vers 34. Er bat ihn, sich da zu setzen und ihm das zu erklären. Und er fragte ihn nach. Das war der zweite Vertrauensschritt, Gottes Wort gelesen, gefragt, was heißt es? Ich will es begreifen, für mich persönlich. Und was Lukas hier schildert, zeigt, dass der Finanzminister dem Evangelium wirklich glaubt und dass er Jesus als Retter anerkennt. Denn hier steht, da sprach der Kämmerer, sieh, das ist Wasser, was hindert es, dass ich mich taufen lasse. Also offensichtlich hatte Philippus, wie Petrus, auch in Apostelgeschichte 2 haben wir das schon gesehen, offensichtlich hatte Philippus ihm auch erklärt, dort in dieser Kutsche, dass die christliche Taufe nochmal eine zeichenhafte Bekräftigung des Wortes Gottes darstellt. Sie ist nicht heilsnotwendig, aber sie ist sinnvoll. Nur mal in Klammern, hier geht es nicht an dieser Stelle um die Frage, ob Taufe von Mündigen oder Kindertaufe. Darüber werden wir in Apostelgeschichte 16 wahrscheinlich sprechen. Aber das ist hier nicht die Frage. Der Finanzminister war ja noch nicht getauft und er hatte auch keine Kinder dabei, also diese Frage stellte sich hier nicht. Wahrscheinlich wird der Philippus ihm das Gleiche gesagt haben, wie Petrus einige Wochen vorher gepredigt hatte. Was hatte Petrus da gepredigt? Hat er gesagt, lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Hatte Petrus gepredigt. Und damit hatte Petrus nicht gemeint, mit Sicherheit nicht gemeint, wenn du dich taufen lässt, dann hast du automatisch die Vergebung der Sünden, so im Sinne einer Taufwiedergeburtslehre. Das lehrt die Heilige Schrift nirgendwo. Das ist ein totales Missverständnis, dass man durch die Taufe automatisch sowas wie Sündenvergebung hätte. Sondern damit hatte Petrus sagen wollen, die Taufe besiegelt, die Taufe unterstreicht, Gottes Verheißung ist gültig. Wer Christus glaubt, dem wird vergeben. Diese Wahrheit, diese Verheißung wird durch die Taufe nochmal besiegelt, so wie sie durch das Wort auch schon besiegelt ist. Und der Finanzminister hatte noch keine Taufe erlebt. Die jüdische Taufe durfte er ja nicht kriegen, selbst wenn er Proselyt hätte werden wollen. Man hat ihm das ja verwehrt und verweigert. Aber diese Taufe stand ihm offen, nämlich die Taufe auf den Namen Jesu Christi, auf den Namen des Herrn, der ihm die Tür zu Gott geöffnet hatte. Und dann sagt er hier also, was hindert, dass ich mich taufen lasse. Übrigens, diese Formulierung deutet auch schon an, der weiß, dass die Taufe nicht das Entscheidende ist, sondern Jesus und das Vertrauen zu ihm. Er hätte mit Sicherheit nicht gesagt, was hindert es, dass ich mich bekehre. Aber er hat ja gesagt, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Wenn das so gedacht ist, dann wollen wir das auch so tun, dann wollen wir das auch so vollziehen. Und in einigen späteren Handschriften findet sich dann noch diese Einfügung von Vers 37, die ist in den allerältesten Manuskripten nicht drin, dass der Philippus ihm fragt, wenn du von Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er beantwortete und sprach, ja, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wahrscheinlich war das nicht in den ursprünglichen Handschriften drin, als der Text zum ersten Mal aufgeschrieben wurde. Und deswegen steht es hier auch in Klammern. Aber es ist gut denkbar, dass diese Sätze so gesprochen wurden. Und dass Gott deshalb dafür gesorgt hat, dass sie noch in diesen Text hineinkamen. In jedem Fall gibt das mit Sicherheit die persönliche Überzeugung des Finanzministers wieder. Denn andernfalls hätte ihn Philippus nicht getauft und andernfalls wäre die Sache hier nicht so ausgegangen. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und schauen Sie, daran hat sich bis heute nichts geändert. Wo immer einer Christ wird, da kommt er zu diesem Bekenntnis, da kommt er zu dieser tiefsten inneren Überzeugung. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Glauben Sie das? Und dann folgt der nächste Vertrauensschritt. Sie steigen aus dem Wasser hoch, wir wissen nicht, wie tief es war, wir wissen nicht, ob der Philippus den Kämmerer ganz untergetaucht hat oder ob er Wasser über ihn drüber gesprengt hat, das ist alles hier nicht gesagt. Aber jedenfalls tauchen sie dann aus diesem Wasser auf und dann steht in Vers 39, als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Heilige Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Also Gott hat für Philippus jetzt eine andere Aufgabe. Und wir wissen nicht, das ist nicht mit Sicherheit diesem Text zu entnehmen, ob das auf übernatürliche Weise geschah, dass Gott den Philippus gewissermaßen in einem übernatürlichen Vorgang an eine andere Stelle versetzt hat oder ob Gott den Philippus einfach abgezogen hat und der jetzt woanders hingehen musste und dort einen neuen Dienst antreten. Das steht hier nicht. Ist auch nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, wie der Finanzminister reagiert. Und schauen Sie, wie er reagiert. Der sagt jetzt nicht: Ach, wie soll ich denn jetzt allein als Christ weiterkommen? Gerade hat mir der Philippus alles erklärt und jetzt ist er schon wieder weg. Wie soll ich da überleben? Wie soll ich im Glauben festbleiben? Sondern schauen Sie, was hier steht. Es folgt jetzt der nächste Vertrauensschritt in Richtung Heimat. Hier steht: Er aber zog seine Straße fröhlich. Ganz berühmter Bibelvers. Er zog seine Straße fröhlich. Warum zog er sie fröhlich? Weil er weiß, der Herr Jesus geht mit. Schauen Sie, mit jedem Kilometer rückt der Tempel in immer weitere Ferne, immer näher an die ägyptische Grenze ran und dann weiter in den Sudan. Der Tempel wird immer ferner, aber er hat ja jetzt etwas anderes in den Händen, Gottes Wort, die Jesaja-Rolle. Und der Bote ist jetzt nicht mehr da, der Philippus, der wird jetzt an einen anderen Einsatzort gerufen. Aber er hatte ja jetzt den Herrn Jesus selbst bei sich in seinem Leben. Wichtiger die Bibel als den Tempel, wichtiger der Herr Jesus als der Philippus. Und hier sehen wir: Dem Vertrauensschritt hin zu Jesus folgen jetzt viele Vertrauensschritte mit Jesus. Zurück in die alte Heimat und voran in ein neues Leben. Dem Vertrauensschritt zu Jesus folgen viele Vertrauensschritte mit Jesus. Und genau das Gleiche will der Herr Jesus Christus Ihnen auch schenken. Das Gleiche, was er dem Finanzminister gegeben hat. Wenn Sie den Vertrauensschritt zu Jesus hingetan haben, dann wird Jesus Sie jetzt viele weitere Vertrauensschritte mit ihm führen. Das wird er tun. Und du wirst deine Straße fröhlich ziehen. Du wirst deine Straße fröhlich ziehen. Das heißt nicht, dass eine Bekehrung nur echt ist, wenn sie ein bestimmtes Glücksgefühl auslöst. Da gibt es ja auch so ein Klischee. Also wenn ich mich richtig bekehrt habe, dann muss ich mir hinterher so fühlen, als würde ich auf Wolken schweben und ich könnte die ganze Welt umarmen. Und wenn das nicht da ist, naja, ob da so alles in Ordnung war mit deiner Bekehrung. Das ist ein Klischee. Das steht nirgendwo in der Bibel so drin. Das kann sein, dass sich eine Bekehrung mal so äußert. Aber das muss nicht so sein. Es muss nicht immer diese äußere Begeisterung da sein. Das kann der Herr schenken. Aber er hat nicht gesagt, dass er es immer schenken will, sondern was hier viel mehr gemeint ist, ist die Grundausrichtung deines Herzens, die Jesus dir schenken will. Dass du wirklich in ihm froh bist und getrost. Und auch wenn es durch schwere Zeiten geht und durch dunkle Täler, weil du weißt, er ist bei dir. Und dieses: Er zog seine Straße fröhlich, das kann sich je nach Typ und Charakter natürlich auch ganz unterschiedlich äußern. Klar, wir können uns auf ein und dieselbe Weise, wir können uns in gleicher Intensität freuen. Und doch äußert sich das vielleicht bei mir, dass ich schreie und rumspringe. Und bei einem anderen, dass er einfach nur ganz versonnen und glücklich da still sitzt und still und schweigend genießt. Wir sind eben so verschieden. Das ist ja auch gut. Und deswegen gibt es auch kein Bekehrungsfreude-Schema. Aber es gibt diese echte innere Freude, die der Herr uns ins Herz gibt. Diese Grundausrichtung unseres Lebens. Und das will Jesus dir schenken, wenn du den Schritt mit ihm gehst, dass du dann alle weiteren Schritte auch unter seinen Schutz gehst. Und das war doch schon in Samaria so gewesen. In Vers 8, es entstand eine große Freude in dieser Stadt, weil Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus fanden. Und dann am Schluss zeigt Vers 39 noch eins. Wenn einer richtig bekehrt ist, dann kann er in Notzeiten auch durchkommen, wenn er ziemlich allein dasteht. Der Finanzminister war erstmal jetzt ziemlich allein. Der fuhr da in seinem Karren Richtung Sudan. Und Philippus war wieder weg. Und er hatte sicherlich auch jetzt Sehnsucht nach Gemeinschaft und nach gegenseitiger Stärkung und Stützung, ganz klar. Aber wenn einer richtig bekehrt ist, dann kann er auch, wenn es nicht anders geht, eine Zeit lang allein durchkommen, weil Jesus bei ihm ist. Und umgekehrt, wenn einer nicht richtig bekehrt ist, dann hilft ihm das beste Gemeindeumfeld nichts. Wenn einer nicht wirklich sich an Jesus klammert, dann hilft ihm das beste Gemeindeumfeld nichts, dann wird er immer ein Mitläufer bleiben. Es sei denn, er schreckt einmal auf aus seinem Schlaf und findet doch noch den Weg zu echter Buße. Ich komme zum Schluss. An den Finanzminister heute, da können wir sehen, welche Merkmale zu einer richtigen Bekehrung gehören. Wir haben gesehen, Erstens die richtige Vorbereitung durch Gott. Gott bahnt alle Wege, er bereitet die einzelnen Personen, die Protagonisten vor, bis sie sich treffen und dann das Entscheidende geschieht. Und dann hatten wir gesehen, das Zweite, was dazu gehört, ist die richtige Verkündigung. Die Verkündigung, die auf Verstehen zielt, nicht auf Gehirnwäsche, nicht auf Parolen, die einer irgendwie schlucken muss, sondern auf Verstehen. Und sie gründet auf dem Wort Gottes und sie macht Jesus groß, die richtige Verkündigung. Und solche Verkündigung, wenn Gott es schenkt, führt dann drittens zu den richtigen Vertrauensschritten. Dass einer das Wort Gottes entdeckt und liest und dass er um Erklärung bittet und dass er sich Jesus anvertraut, dass er ihn anerkennt als Gottes Sohn, dass er hier die Taufe an sich geschehen lässt und dass er dann weitere Vertrauensschritte geht, nämlich mit Jesus zurück nach Afrika. Jetzt geht er mit Jesus zurück nach Afrika. Und wir lesen in der Bibel dann nichts mehr weiter über diesen Finanzminister. Aber der Kirchenvater Irenäus berichtet, dass der später in Afrika missioniert hat. Also wenn man so will, ist dieser Finanzminister der erste Afrika-Missionar geworden. Er hat das, was er selbst in Jesus gefunden hat, anderen weitergegeben. Und das waren dann die nächsten Vertrauensschritte, die er mit Jesus gegangen ist, als ein Finanzminister, als Missionar in Afrika. Und wenn Sie richtig bekehrt sind, dann wird der Herr Jesus Sie auf die gleichen Vertrauensschritte mitnehmen. Er wird auch Sie gebrauchen. Er wird auch Sie einsetzen, vielleicht nicht unbedingt, um nach Afrika zu gehen, aber manchmal ist es in der Nachbarschaft schwieriger als in Afrika. Und dort den Herrn zu bezeugen. Und dann wirst du deine Straße fröhlich ziehen, denn der Herr wird deine Straße sicher führen. Wie heißt es im Psalm 23? Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und genau das wird er mit dir machen. Er wird dich auf seiner Straße fröhlich führen. Und er wird dafür sorgen, dass du sicher im Himmel ankommst, dass deine Straße sicher zu ihm führt und dass alles gut wird. Hans Dannenbaum, der Evangelist, hat zu diesem Text Folgendes geschrieben. Er sagt, eines Tages müssen wir ja alle, und zwar ganz allein, unsere Straße ziehen. Und da wird dann niemand bei uns sein. Gebe Gott, dass wir zuvor den Herrn Jesus Christus kennengelernt haben, damit wir auch diese letzte einsame Reise fröhlich und getrost antreten können. Das war das Geheimnis dieses Finanzministers. Er hatte alle seine Schulden bei Jesus abladen können und war schuldenfrei geworden. Und wenn das für einen Finanzminister möglich ist, dann geht das bei dir erst recht. Amen. Wir wollen jetzt das nächste